ich wünsche euch auch von meiner Seite aus einen guten Morgen. Und ihr kennt mich, ich habe euch wieder ein Bild von jemandem mitgebracht, wieder einem Schauspieler. Heute ist aber ein bisschen anders. Heute bin ich nicht so sehr auf die Jugend angewiesen, sondern auf die ältere Generation. Weil die Jugend, bezweifle ich, dass sie den kennen wird. Kann mir jemand sagen, wer dieser Schauspieler ist? Ich höre es schon. Charlton Heston, die wissen es sofort. Ja. Okay, Charlton Heston ist bekannt. Aber wisst ihr auch, welches der erfolgreichste Film von Charlton Heston ist? Ben-Hur, die wissen es. Genau, Ben-Hur. Um was geht es in Ben-Hur? Also Ben-Hur ist ein Film, der geht sehr lang und ich muss es sehr kurz zusammenfassen, weil es einfach zeitlich zu viel wäre. Ben-Hur, Judah Ben-Hur heißt die Hauptfigur in dem Film. Judah Ben-Hur ist eine Figur, die unschuldig oder unschuldigerweise zur Sklavenarbeit auf einer Galeere als Ruderer verurteilt wird. Selbst als rauskommt, dass er eigentlich unschuldig ist, sagt man, nein, er soll die Strafe trotzdem erdulden. Und dieser Ben-Hur ist auf dieser Galeere und ihn treibt für den Rest seines Lebens nur noch ein einziges Ziel an. Er will Rache nehmen an dem, der ihm das eingebrockt hat. Das ist das Einzige, was ihn jetzt noch antreibt in seinem ganzen Leben. Und er schafft es dann, durch eine Kriegssituation, schafft er es, von der Galeere zu entkommen und schafft es, zurück nach Jerusalem zu kommen. Das Ganze spielt zu der Zeit, als auch Jesus aktiv ist in Jerusalem und in der Umgebung. Und es kommt dann auch zu der Situation, wo Ben-Hur es dann tatsächlich schafft, eigentlich Rache zu nehmen an dem, der ihm das eingebracht hat. Er sieht, wie sein Gegner fällt und verliert und unter ihm ist und dafür bestraft wird eigentlich. Und er hat diese Rache eigentlich erlebt. Aber irgendwie merkt er, was hat mir das jetzt gebracht? Was hat mir das jetzt gebracht, Rache zu nehmen? Und dann kommt es zu dieser Situation, dass Jesus gekreuzigt wird und er selbst erlebt diesen Weg mit, den Jesus bis zum Kreuz geht. Ja, also er hat Jesus in der Vergangenheit schon kennengelernt, er hat ihm das Leben gerettet, auf dem Weg zur Galeere hin. Und er fühlt sich so hingezogen zu diesem Jesus und er begleitet ihn bis ans Kreuz und dann hört er diese Worte, die Jesus am Kreuz sagt, als Jesus spricht, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dieser Ben-Hur kommt nach Hause zu seiner Frau und ist völlig verändert und merkt, das war der richtige Weg. So wie Jesus seinen Feinden gegenüber gehandelt hat, das war der richtige Weg. Nicht so wie ich, der völlig auf Rache aus war, sondern so wie Jesus demütig im Glauben gehandelt hat, das war der richtige Weg. Und das wird auch das Thema sein, das wir heute betrachten werden. Wie können wir demütig im Glauben wandeln? Wie können wir es lernen, demütig im Glauben zu wandeln, so wie Jesus seinen Peinigern am Kreuz vergeben hat? Ihr wisst, dass wir systematisch den Petrusbrief durchgehen. Wir sind mittlerweile bei 1. Petrus Kapitel 2 ab Vers 11 angelangt. Und ab da lesen wir dann auch, und ich möchte mit euch die ersten zwei Verse zunächst lesen, also 1. Petrus 2, Vers 11 bis 12. Wer seine Bibel dabei hat, darf gerne mit aufschlagen. Und da lesen wir, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ja, der Text sagt, ich ermahne euch, enthaltet euch der fleischlichen Begierden und führt einen guten Wandel. Bevor ich mit euch so drauf eingehe, was wir aus dem Text für uns mitnehmen können, habe ich in der Vorbereitung auch mal wieder so ein bisschen den historischen Hintergrund mir angeschaut. Und der Historiker Erdmann schreibt etwas, was ich recht interessant fand, wie die Christen damals so angesehen wurden in der Gesellschaft. in der römischen und griechischen Gesellschaft damals. Und da heißt es, die Christen wurden als gottlos verleumdet, weil sie die heidnischen Götter nicht anbeteten. Sie wurden als Asketen und Verrückte bezeichnet, da sie sich der üblichen Sünden enthielten. Außerdem wurden sie als der Obrigkeit untreu angesehen, weil sie behaupteten, einem himmlischen König zu gehören. Und dann merken wir, die Christen, die erleben genau das, was der Vers 12 sagt, nämlich, dass sie verleumdet wurden, dass sie ihnen übel nachgeredet wurden, dass sie als Verrückte bezeichnet worden sind. Aber wir sehen auch an dem Vers, dass die Christen genau das gemacht haben, was Petrus ihnen befiehlt. Ja, Petrus sagt ihnen, enthaltet euch der fleischlichen Begierden und wandelt und habt einen guten Wandel unter den Heiden. Ja, und ich glaube, das ist auch etwas aus dem Text, das wir für uns mitnehmen können. Ich habe das mal in folgendem Punkt zusammengefasst, den ich euch als erstes mitgeben möchte. Strebe nicht nach den weltlichen Zielen, sondern nach Gottes Zielen. Nochmal der Vers 11 und 12. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden und führt einen guten Wandel unter den Heiden. Ich habe mir die Frage gestellt, also an dieser Stelle, warum soll ich das machen? Wozu dient das? Warum soll ich das machen? Und die Antwort gibt er in Vers 12. Damit sie, die Ungläubigen, aufgrund der guten Werke Gott preisen am Tag der Untersuchung. Dieser Ausdruck, Gott preisen am Tag der Untersuchung, ist nicht ganz einfach zu verstehen. Also man kann den Unterschied auslegen, aber die meisten Ausleger sagen, dass ein Mensch zum Glauben an Gott finden kann, damit er dann am Tag der Untersuchung Gott preisen kann, weil er an Gott glaubt. Ich habe auch hier einen Ausleger, Jowett heißt der Mann. Und der Satz, den er geschrieben hat, der hat mir recht gut gefallen, den möchte ich euch gerne mitgeben. Er schreibt zu diesem Vers, wenn Ungläubige das Göttliche im Menschen sehen, dann können auch sie zu himmlischen Nachfolgern gewonnen werden. Sie sollen umworben werden, und zwar nicht durch Überzeugungskraft der Rede, sondern durch die Ausstrahlung unseres Verhaltens. Also nicht dadurch, dass wir schlau reden können, sondern dadurch, wie wir uns verhalten. Indem Petrus sagt, wandelt gut unter den Heiden, strebt nicht nach den Begierden, nach den fleischlichen Begierden. Ja, ich habe lange überlegt, was für ein Beispiel kann ich euch geben, wo ich das selbst erfahren habe, wo ich selbst erlebt habe, dass man sich enthält von fleischlichen Lüsten und Menschen dadurch zum Glauben kommen können. Und es hat mit diesem Bild zu tun. Die Älteren werdet es kennen. Wir Jüngere, wir stehen eigentlich fast jedes Wochenende vor dieser Frage. Feiern, Party, machen wir das nicht? Und ich selber stand auch vor der Frage, als ich 16 Jahre alt war. Ich hatte viele ungläubige Freunde, die mir wichtig waren, aber da zu der Zeit habe ich einen Neuanfang im Glauben gehabt mit 16 Jahren. Und ich wusste, wenn ich auf diese Party gehe, dann passieren da Sachen, mit denen sollte ich als Christ eigentlich nichts zu tun haben. Da wird gesoffen, da wird gekifft oder sonstige Drogen werden sich reingezogen. Und ich wusste auch, dass die Jungs die betrunkenen Mädchen abschleppen in den Zimmern, die dann frei waren, etc. Also es gab eigentlich keinerlei Grund, warum ich auf diese Party gehen sollte. Aber ich habe mir gedacht, ich gehe trotzdem hin. Und zwar nicht, weil ich mich berauschen will, wie alle anderen, sondern weil mir die Menschen so wichtig sind. Es war einer unter den Jungs, der hieß Michael, zu dem habe ich irgendwie einen guten Draht gehabt. Ja, manchmal, man kennt eine Person noch gar nicht so lange, aber irgendwie merkt man, man ist irgendwie auf einer Wellenlänge, so auf einer Ebene, man versteht sich gut mit dem. Und dieser Michael, irgendwie ist der mir am Herzen gelegen und wegen ihm bin ich eigentlich dahin gegangen. Ich bin auf die Party gekommen, es war dann wie zu erwarten, ne, laute Musik, alle am Saufen etc. Und dann komme ich aber mit einem ins Gespräch über den Glauben und ich rede sehr lange mit ihm über den Glauben, eine halbe Stunde lang, habe aber das Gefühl, es bringt nichts, es ist so eine Diskussion hin und her etc., keine Ahnung. Aber ich merke im Hintergrund, wie dieser Michael der mir am Herzen liegt, wie der völlig am Schimpfen ist über die Christen und über den Glauben und wie kann man so und das ist alles Schwachsinn und das regt mich auf etc. Und ist richtig am Wettern dagegen. Eben Vers 12, der Verleumder, die schlecht reden über den Glauben. Und dann habe ich dieses Gespräch mit diesem einen beendet und eine halbe Stunde später kommt dieser Michael auf mich zu und sagt, ich muss mit dir reden. Und ich frage mich, was kommt jetzt? Er hat gerade so über den Glauben geschimpft und eigentlich deutlich gemacht, er will damit gar nichts zu tun haben. Was kommt jetzt? Dann sagt er zu mir, Daniel, ich habe ziemlich Angst. Und er hat mir eröffnet, dass er mit Okkultismus in Berührung gekommen ist und hat mir erzählt, seit 3 Wochen habe ich Träume und ich sehe Personen von mir, Bekannte von mir, die ich kenne und die liegen auf einem Bett und schlafen und auf einmal sehe ich einen Totenkopf und genau 7 Tage später stirbt diese Person. Vor 3 Wochen war es meine Oma, 1 Woche später war es meine Tante. Und das Schlimmste ist, im letzten Traum habe ich mich selber gesehen. Und das war vor 4 Tagen. Und ich habe Angst, dass ich in 3 Tagen sterben werde. Und ich stehe vorhin und schlucke erstmal und denke so, boah, also Wahnsinn. Ne? Und ich habe zu ihm gesagt, weißt du, ich glaube auch an diese Mächte und ich glaube auch wirklich, dass es sein kann, dass du in 3 Tagen sterben wirst. Ich weiß, dass Satan solche Mächte hat und dass er diese Macht hat über diese Welt. Aber ich sage dir, es gibt nur einen Ausweg, wie du da rauskommen kannst. Einen einzigen Ausweg. Und das ist Jesus Christus. Ja, und ich habe dann weiter mit ihm gesprochen, noch eine halbe Stunde weiter. Und am Ende des Gesprächs hat er tatsächlich sich dazu entschieden, sein Leben Jesus zu übergeben. Ja. Ein junger Mann, der war 15 damals, der im Okkultismus drin war und so geschimpft hat gegen den Glauben, wie kann man sowas nur glauben, kommt selbst zum Glauben an Jesus Christus. Und warum? Weil, also ich mag es nicht so, mich gerne als leuchtendes Beispiel zu nehmen, aber ich glaube, es war wirklich nur möglich, weil ich mir gesagt habe, ich will nicht nach diesen weltlichen Begierden streben, nach denen alle anderen auf dieser Party streben. Ja. Und das möchte ich euch mitgeben, strebt nicht nach den weltlichen Zielen, sondern nach Gottes Zielen, damit Menschen durch dich zum Glauben kommen können. Ja. Wie es Vers 12 sagt, damit Menschen durch dich zum Glauben kommen können. Ich möchte mit euch einen zweiten Punkt anschauen und im Text weitergehen. Wir lesen die Verse 13 bis 17 und da steht, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freier und nicht als solche, die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knecht Gottes. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott und ehrt den König. Ja, ich finde, der erste Satz, der gibt uns eigentlich so weiter, was wir für den ganzen Abschnitt eigentlich für uns so mitnehmen können. Der fasst es eigentlich recht gut zusammen. Ordnet euch unter. Das ist der zweite Punkt, den ich uns heute mitgeben möchte. Seid bereit, euch unterzuordnen. Sei bereit, dich unterzuordnen. Auch hier wieder die Frage, warum? Warum soll ich bereit sein, mich unterzuordnen? Wir lesen im Vers 15, ein Grund ist, es ist der Wille Gottes. Und wenn du Gott nachfolgst, dann tust du auch den Willen Gottes. Aber auch die Begründung, die dahinter steht, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Durch Gutes tun sollt ihr das machen. Ich habe mal mir noch so ein paar andere Beispiele aus der Bibel herausgesucht. wo dieses Gutes tun so betont wird. Du sollst durch Gutes tun den unverständigen Menschen überzeugen, zum Schweigen bringen, durch Gutes tun. Ein ganz bekanntes Beispiel für uns, Sprüche 25, 21 bis 22, da lesen wir: Wenn dein Hasser hungert, gib ihm Brot zu essen, und wenn er durstig ist, gib ihm Wasser zu trinken. Denn glühende Kohlen wirst du auf sein Haupt häufen, und der Herr wird dir vergelten. Das ist so ein Beispiel, wo wir sehen, durch Gutes tun sollst du überzeugen. Es gibt noch ein anderes Beispiel. Ich hatte es vorhin erwähnt, eingangs zur Einleitung, wo Jesus selbst am Kreuz diesen Satz sagt. Wo Jesus bereit war, sich unterzuordnen unter das Schicksal, das Gott für ihn bereitet hat, und selbst am Kreuz dann noch Gutes tut, indem er sagt: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen. Und da sieht man einfach, wie die Bibel so Beispiele oftmals bringt, auch so ein bisschen indirekt manchmal, aber dass wir vor allem durch Gutes tun den Menschen überzeugen sollen. Ja, bereit sein, uns unterzuordnen, es anzunehmen und durch Gutes tun versuchen, den Menschen zu überzeugen. Als ich so überlegt habe, wie kann man das, deutlich machen, und es geht ja auch um Unterordnen unter den Staat etc. Und da denke ich so, ja, wieso, das ist ja schwierig jetzt für uns. Aber ich bin auf einen Mann gestoßen, der mir das irgendwie doch recht deutlich gemacht hat in den letzten Tagen. Dieser Mann heißt Ernie Johnson. Von der Jugend wissen einige, ich bin begeisterter Basketball-Zuschauer. Also ich schaue wirklich gerne den amerikanischen Basketball an. Und Ernie Johnson ist so der Moderator, der die Fernsehshow moderiert, wo eben dann diese Basketballspiele gezeigt werden. Also was bei uns die Sportschau ist mit Olli Welke, ist in Amerika bei Basketball Ernie Johnson. Ja, und wenn ihr an Amerika denkt, wenn man da von Fernsehzuschauern spricht, dann geht das in die Millionen. Also das sind unglaublich viele, die diese Show anschauen. Und es kam dann zur folgenden Situation: Also Ernie Johnson sitzt immer mit drei anderen Sportlern, Basketballern am Tisch und moderieren dann die Show etc. Und vor einigen Wochen haben sie über den Ausgang der Wahl in Amerika gesprochen, ja, dass Trump elected wurde, also gewählt wurde. Und du merkst, alle vier, die sind überhaupt gar nicht begeistert davon, dass Trump Präsident geworden ist. Überhaupt gar nicht. Ja, also alle vier reden von Bedenken und ich so, ach, das ist doch, also das kann ja nur Katastrophe werden, etc. Und dann ergreift dieser Ernie Johnson das Wort, und ich wusste nicht, dass er Christ ist, und dann sagt er folgende Worte. Er sagt: Leute, ihr wisst, wir sind eine Sportsendung und sollten eigentlich nicht über Politik oder Religion sprechen, aber da wir jetzt schon über Politik reden, rede ich noch über Religion. Und dann sagt er: Wisst ihr, alle vier oder acht Jahre wechselt der Präsident im Weißen Haus, und ich weiß nicht, wer als Nächster eigentlich im Weißen Haus im Global Office sitzt und diese Nation regiert. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass auf dem Thron immer derselbe sitzt, und das ist der Herr Jesus Christus. Und ich folge diesem Jesus Christus nach. Ich bin gläubiger Christ. Und ich weiß, dass Jesus zu mir gesagt hat, ich soll meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Und die Schrift sagt mir, ich soll beten für die, die in der Obrigkeit das Sagen haben, die an der Macht sind. Ich soll beten für die. Und genau das will ich tun. Ich will beten für die Regierung von Trump, aber ich will auch beten für die, die Angst haben. Ich will auch beten für die, die Angst haben vor dieser Regierung und was daraus werden wird. Und ich finde, genau das macht es so in unserer Zeit sehr deutlich, wie wir diese Verse wirklich praktisch leben können, wie Ernie Johnson das gemacht hat. Weil er bereit ist, sich unterzuordnen und damit ein Zeugnis von Gottes Wesen sein kann für die anderen Menschen. Ich sage es nochmal, wenn wir von Amerika und Fernsehzuschauerzahlen sprechen, das haben Millionen Menschen gehört, was der für ein Zeugnis da gegeben hat. Ja, durch gutes Tun hat er ein Zeugnis von Gottes Wesen weitergegeben. Und deshalb sollten auch wir bereit sein, uns unterzuordnen über die Instanzen, die in unserem Leben gesetzt sind, egal ob es jetzt der Chef ist oder die nächste Regierung, die anstehen wird. Lasst uns bereit sein, uns unterzuordnen unter dem, was Gott für uns da vorgesehen hat. Und lasst uns beten für die, lasst uns Gutes tun dadurch, damit wir ein Zeugnis von Gottes Wesen sein können. Ich möchte noch einen dritten Punkt mit euch anschauen. Und das ist deutlich der schwerste Punkt. Also da wird es sehr unangenehm, was wir da jetzt lesen werden. Wir lesen die Verse 18 bis 25. Ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist die Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Verse lest. Aber in mir kommt da so ein gewisses Unbehagen auf. Also das liest man ja überhaupt nicht gerne. Ne? Also ungerecht behandelt werden und das auch einfach so hinnehmen. Also man kann ja Ben Hur so ein bisschen nachempfinden. Ne? Wenn man zu Unrecht jahrelang auf einer Galeere rumtreiben muss. Und das soll ich einfach so hinnehmen. Also das ist schwierig, wirklich schwierig. Ja, nochmal Vers 21. Ihr seid aber genau dazu berufen, weil auch Christus für uns gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Also weil Christus auch bereit war, das zu tun, so sollen auch wir bereit sein, die wir ihm nachfolgen, das zu tun. Das Unrecht hinnehmen und geduldig ausharren. Und das ist das Dritte, was ich uns mitgeben möchte. Sei bereit, diese schweren Zeiten im Glauben anzunehmen. Ja, eben vor allem diese Ungerechtigkeit. Dass wir nicht auf unsere Gerechtigkeit pochen, dass wir auf Rechtschaffenheit pochen, sondern dass wir vielmehr die Einstellung haben, okay, wir werden ungerecht behandelt, aber ich will es geduldig ertragen. Und dann merkt man, das ist wirklich schwierig. Also da muss ich selber sagen, ich selber war noch nicht an dem Punkt, wo ich das von mir behaupten könnte, dass ich diesen Punkt erfüllt hätte. Muss ich ehrlich sagen. Aber trotzdem sagt Petrus uns, wir sollen bereit sein, diese schweren Zeiten im Glauben anzunehmen. Auch hier möchte ich wieder uns die Frage stellen, warum? Warum soll ich bereit sein, das zu tun? Ist das Leben nicht so schon kompliziert genug? Ich meine, wir müssen erstmal unseren Alltag bewältigen und dann soll ich sowas noch in Kauf nehmen? Warum soll ich sowas machen? Und da finde ich das Tolle oder das Geniale an der Bibel, es bleibt nicht da stehen. Es bleibt nicht da stehen, dass wir leiden sollen, bis an den Rest unserer Tage. Die Bibel bleibt da nicht stehen. Ich möchte euch ein paar Beispiele bringen, wo die Bibel uns sagt, was denn das zur Folge hat für uns, wenn wir dieses Unrecht ertragen. Hebräer 12, Vers 1 bis 2. Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Also Hebräer zeigt uns auf, wie Jesus gelitten hat, aber warum er das getan hat um der vor ihm liegenden Freude willen. Etwas später in Hebräer, Vers 11, lesen wir auch, alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Also Züchtigung oder Leid bewirkt eine friedsame Frucht in uns. Und dann noch in Jakobus 1, Verse 2 bis 4. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren wirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Also wenn wir diese drei Stellen nochmal zusammenfassen, dann können wir festhalten, dass Anfechtung, Ungerechtigkeit und Züchtigung Folgendes bewirken. Zum einen Freude, in Hebräer 12, Vers 2, friedsame Frucht in Hebräer 12, Vers 11 und Vollkommenheit. Vollkommenheit, sodass es uns an nichts mangeln wird, nach Jakobus. Das bedeutet, wenn wir bereit sind, diese schweren Zeiten im Glauben anzunehmen, dann sollen wir das tun, damit wir Freude, Friede und Vollkommenheit erleben können. Und jetzt sagst du, ja, wir reden ja hier von etwas, was irgendwo in der Zukunft liegt und was wir gar nicht erleben können. Das können wir doch gar nicht fassen. Ja, also die Bibel redet hier ja vielleicht von dem, was wir vielleicht in der Ewigkeit oder im Jenseits erleben werden. Und etwas, was wir nicht hier erleben können. Und ich habe ein Beispiel euch herausgesucht, bei dem finde ich, nein, da merkt man das noch hier in diesem Leben. Dass das, was diese drei Punkte, Freude, Friede und Vollkommenheit, dass diese Person das erlebt hat. Und es ist wohl das krasseste Beispiel, das wir in unserer Neuzeit aufgreifen können, und das ist dieser Mann hier. Weiß jemand, wer das ist? Dietrich Bonhoeffer. Über Dietrich Bonhoeffer kann man jetzt viel erzählen, weil seine Vita einfach unglaublich umfassend ist, umfassend beschrieben wird. Aber ich möchte euch so gerade so die wichtigen Eckdaten schnell weitergeben. Also Dietrich Bonhoeffer war Theologe, hat Theologie gelehrt, 1932 in Berlin an der Universität. Und wenn ihr die Jahreszahl hört, dann wisst ihr, 1932, da hat ganz Deutschland angefangen, Hitler nachzulaufen, nachzujubeln und hat ihn ja dann auch 1933 dann gewählt. Und er hat auch schon damals, während er an der Universität gelehrt hat, hat er gesagt, Leute, was da kommt, das ist nicht gut. Was da auf uns zukommt, das ist desaströs und nicht gut für uns. Ja. 1933, also ein Jahr später dann, hat er gemerkt, also jetzt, wo das NS-Regime dann gewählt wurde, es wird unbequem, es wird wirklich unangenehm, auch für ihn. Und er bekommt dann zu der Zeit in England eine Stelle angeboten als Pfarrer und geht dann dorthin, einfach um dem Druck auszuweichen, weil er merkt, das ist einfach zu gefährlich. 2 Jahre später hört er von der Bekennenden Kirche in Deutschland. Die Bekennende Kirche war eine der Kirchenorganisationen oder Formationen, die sich gesagt hat, nein, wir beugen uns nicht dem SS-Regime. Wir beugen uns nicht dem, was der Nationalsozialismus uns vorgeben möchte, sondern wir bekennen Flagge und bleiben bei den Glaubensgrundsätzen, die wir durch die Bibel und Jesus weiterbekommen haben. Und Bonhoeffer hört von dieser Kirche, dieser bekennenden Kirche und merkt, ich muss dahin. Ich muss dahin. Ich gehöre dazu. Ich muss dahin. Es kann nicht sein, dass ich mich verstecke in England, wenn es darum geht, Flagge zu zeigen. Und 1935 beschließt Bonhoeffer, okay, ich gehe zurück nach Deutschland und werde dort weiter meinen Dienst tun. Und dann geht es einige Zeit, also Bonhoeffer bildet dann Pfarrer aus, das, was er auch ganz normal gemacht hat, einfach seinen Pfarrdienst, hat er wahrgenommen, bildet die Pfarrer aus Und selbst da beginnt es dann schon, dass die SS kommt und schon anfängt, Seminare von ihm zu unterbrechen, abzubrechen, zu untersagen, zu verbieten. Also man merkt wirklich, das SS-Regime hat Bonhoeffer mittlerweile wirklich auf dem Radar. Ja, also dieser Mann ist gefährlich und der redet nicht das, was wir wollen. Dieser Mann ist sehr gefährlich. Dann kommt es zum Jahr 1942 und da beginnt es ja dann, dass die Anschläge auf Hitler verübt werden. Und in diesem Jahr, 1942, wird Bonhoeffer dann verhaftet. Warum? Weil er verschwägert ist mit einem der Drahtzieher von den Anschlägen, die auf Hitler verübt worden sind. Und weil man Bonhoeffer dann sowieso schon auf dem Schirm hatte die ganze Zeit, hat man gesagt, der gehört mit dazu, der hat das mit angeleiert, der muss verhaftet werden. Und er und die ganzen Drahtzieher werden als persönliche Gefangene bei Hitler in Berlin gehalten, Berlin-Tegel im Gefängnis gehalten. Und 1943 wird er dann ins KZ verlegt, erst Buchenwald und dann Flossenbürg, genau. Und dann fängt er an, die Briefe zu schreiben. Und die haben wir noch überliefert, was er in seinen Tagebüchern schreibt. Und guckt mal, was er da für Sätze schreibt. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Und dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Und das schreibt er eigentlich im Angesicht seines sicheren Todes. Er weiß eigentlich schon, und er lässt das schon so durchschimmern, er weiß, dass er eigentlich hier sterben wird. Er wird sterben. Und er schreibt weiter, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen? Und im solchen Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Schreibt er zum Jahreswechsel 1942 und 43. Und dann schreibt er ein Jahr später, 19. Dezember 1944, schreibt er seiner Frau einen Brief und schreibt so nebenbei, ja, ich habe hier so ein paar Gedichte verfasst, nimm sie für dich und gib sie auch den Kindern weiter und grüß sie von mir. Und hat er einfach mal so nebenbei dieses Lied von guten Mächten wunderbar geborgen verfasst. Und ich weiß nicht, wie es euch geht bei dem Lied, aber bei dem Lied, die dritte Strophe und die sechste Strophe sind die, die mich am meisten immer schon beeindruckt haben an diesem Lied. Die dritte Strophe ist dann eben so diese bekannte Strophe. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bitteren, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand. Wie geht's weiter? So nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Und ich finde es so beeindruckend, wie man so mutig solche Verse schreiben kann, im Angesicht des sicheren Todes. Und jetzt kommt aber der Punkt, den ich so toll finde, es bleibt nicht dabei stehen. Es bleibt nicht beim Leid stehen, sondern Strophe 6, wenn sich die Stille nun tief um uns weitet, so lass uns hören jenen vollen Klang, der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet. Wie geht's weiter? All deiner Kinder hohen Lobgesang. Und für mich ist diese sechste Strophe so faszinierend, weil also vom inneren Auge denke ich, der hat den Himmel selbst vor Augen gerade in dieser Situation. Und nicht, dass das schon mich so beeindruckt, dass er es schafft, im Angesicht des Todes diese Verse zu schreiben, sondern der absolute Hammer, finde ich, kommt jetzt. Es gibt einen Augenzeugen, der davon berichtet, wie die Hinrichtung abgelaufen ist. Der SS-Lagerarzt Hermann Fischer-Hülstrung schreibt 1945, der selbst den ganzen Ablauf mitbekommen hat. Er schreibt, durch die halb geöffnete Tür eines Zimmers im Barackenbau sah ich vor der Ablegung der Häftlingskleidung Pastor Bonhoeffer in innigem Gebet mit seinem Herrgott knien. Die hingebungsvolle und erhörungsgewisse Art des Gebetes dieses außerordentlich sympathischen Mannes hat mich auf das Tiefste erschüttert. Auch an der Richtstätte selbst verrichtete er noch ein kurzes Gebet, bestieg dann mutig und gefasst die Treppe zum Galgen. Der Tod erfasste mich nach wenigen Sekunden, erfasste ihn nach wenigen Sekunden. Ich habe in meiner fast 50-jährigen ärztlichen Tätigkeit kaum je einen Mann so Gott ergeben sterben sehen. Und ich denke mir, Wahnsinn. Was ich so überragend finde an diesem Beispiel, ist einfach, es bleibt nicht beim Leid stehen. Sondern hier merkt man, Gott selbst war mit ihm. Gott selbst war bei ihm in dieser Todesstunde. Normalerweise hat der Todeskampf der Leute, die am Galgen hingen, lang gedauert. Die Nazis haben normalerweise den Tod noch herausgezögert, aber erst nach ein paar Sekunden sofort tot gewesen. Sofort in Gottes Reich konnte er einkehren. Und man merkt einfach, wie mutig und gefasst und ruhig er diesen Schritt gegangen ist, diesen letzten Schritt angegangen ist. Und das finde ich, an ihm wird so gut deutlich, dass es nicht beim Leid stehen bleibt, sondern dass er einfach bereit war, diese schweren Zeiten anzunehmen und selber aber noch die Freude, die Friede und die Vollkommenheit erlebt hat und bis in Ewigkeit auch weiter erleben wird. Und das möchte ich euch mitgeben. Seid bereit, diese schweren Zeiten anzunehmen. Auch wenn ich überzeugt bin, dass wir nicht alle dieses krasse Beispiel wie in Bonhoeffer erleben werden. Aber ich glaube, er gibt einfach so ein gutes Vorbild, wie wir auch im kleinen Ding lernen können, in unserem Alltag diese schweren Zeiten anzunehmen, damit wir diese Freude, Friede und Vollkommenheit erleben können. Ich möchte zum Schluss nochmal die Punkte zusammenfassen. Wir haben als erstes festgehalten, strebe nicht nach weltlichen Zielen, sondern nach Gottes Zielen, damit die Menschen durch dich zum Glauben kommen können. Sei bereit, dich unterzuordnen, damit du ein Zeugnis von Gottes Wesen sein kannst. Und drittens, sei bereit, die schweren Zeiten im Glauben anzunehmen, damit du Freude, Friede und Vollkommenheit erleben wirst. Amen.